Ja, wie würdet ihr auf Trump und seine Zölle antworten, wenn ihr vor ihm würdet stehen?
Also wirklich jetzt im Oval Office, wären wir?
Ja, ja, im Oval Office.
Also ich wäre auf keinen Fall dort. Ja, also eigentlich frage ich mich ja schon, wie bin ich jetzt überhaupt da angekommen in das Podcast-Studio? Ich wäre in keinem Szenario mutig genug oder selbstbewusst genug, entschlossen genug, um in dem Oval Office zu stehen. Ich glaube, ich wäre so ganz klassisch irgendwie politische Schweiz abwesend. Ich glaube, wir kommen oder sind wahrscheinlich schon in einer Zeit, wo es viel weniger um links oder rechts geht, sondern um die Frage, ist man mutig oder nicht? Also ist man entschlossen oder ist man zögerlich, abwägend, irgendwie so hart und verzagt?
Du, Elia?
So natürlich die klassische Männerantwort, gerade auf das Statement. Ich wäre natürlich auf jeden Fall dort, weil ich das natürlich auch könnte. Und ich würde ihm ganz tief in die Augen schauen, warten, bis er blinzelt, immer mit Blattgold überzogene Aargauer Rüebli-Torte aus meiner Heimat mitnehmen und sagen, ich bin sofort bereit für einen Deal, aber das sind meine Grenzen. Und was denn die Grenzen sind, das wäre die ganz grosse Frage. Das ja. Habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort.
Ja, aber könnte man denn nicht sagen, dass das eigentlich die Schweiz auch gemacht hat? Also, wahrscheinlich hat man ja irgendwie gewisse Grenzen gezogen. Aber nur sind die Grenzen ja, vielleicht nicht wahnsinnig weit gegangen, beziehungsweise man hätte sie nicht durchsetzen können.
Also kennst du die Grenzen?
Nein, ich kenne die Grenzen nicht.
Ich glaube eben, was so cool ist an der Schweiz und was mir auch so Spass macht jetzt auch an diesem Thema, ist, dass die Grenzen ja implizit immer gibt und das ist die direkte Demokratie. Also die können sagen und machen, was sie wollen dort. Am Schluss, auch in dem Fall, wird das Volk entscheiden, also wir alle. Und ich glaube, das ist immer die rote Linie. Und das ist auch die rote Linie bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union. Die machen das ja sehr erfolgreich. Was ich mir ein bisschen mehr würde wünschen von unserer Regierung, ist ein Anstehen und ein Kommunizieren von diesen roten Linien. Leadership.
Der Donald Trump will jetzt die Schweiz nicht mit 39% Zoll bestrafen, sondern ja, für ich sage, nur noch mit 15%. Dafür sind Milliardäre von der Schweiz zu ihm gegangen, unter anderem der Alfred Gantner, haben ihm Goldbarren geschenkt, Rolex-Uhren. Und jetzt hat man also einen Deal, beziehungsweise eine Absichtserklärung. Ja, was ist von dieser Goldbarren-Diplomatie, wie das Wall Street Journal hat gesagt, zu halten? Was ist die richtige Antwort und gibt es die überhaupt? Über das werden wir diskutieren in der ersten Folge von unserem neuen Podcast «Gute Frage». Wir, das sind die Republik-Reporterin Angelika Hardegger, der Elia Blühle, ebenfalls Reporter bei uns bei der Republik und ich selber, der Yves Wegelin, Wirtschaftsjournalist. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren auf Apple, Spotify, überall, wo ihr eure Podcasts hört oder auch unter dem Glockensymbol bei der Republik-App. Angelika, ich möchte gerne bei dir noch einmal einhaken. Ja, auf der einen Seite habe ich das Gefühl gehabt, ich kann es nachvollziehen, links und rechts. Es ist für mich tatsächlich auch irgendwie wie immer schwieriger, das auseinanderzuhalten, beziehungsweise es gibt immer mehr Konfliktlinien, wo es nicht mehr ganz klar ist. Das haben wir auch in den letzten, bei Covid und anderen Krisen gesehen. Ich glaube, das ist gleich auf der Welt, wenn man jetzt mal den Bogen gross macht, wir können immer nicht klein, wenn man den Bogen ein bisschen gross macht, haben wir eigentlich so wie drei grössere Projekte. Das eine ist so, sagen wir, die wirtschaftsliberale Globalisierung, die wir in den letzten 40 Jahren hatten. Auf der anderen Seite haben wir, sagen wir jetzt mal, den anarcho-kapitalistischen Autoritarismus von Trump und dann vielleicht noch das dritte, so ein bisschen eher die, sagen wir mal, linke bis sozialliberale Vision, wo vielleicht jetzt der Mambani dafür steht, wo man will, Ungleichheit bekämpfen, Klimakrise, Demokratie beschützen oder verteidigen. Und ich frage mich, wenn man jetzt in das Oval Office geht, ist nicht jede Handlung, die man macht in diesem Oval Office, eigentlich eine Bestätigung für eines von diesen drei Projekten? Ist es vielleicht nicht mehr so, dass man, dass eigentlich die Links-Rechts-Idee vielleicht eben sehr brisant ist worden und man sich wie muss überlegen, ja, was macht man, wo jede Handlung ein impliziter Entscheid für eines von diesen drei Projekten ist?
Absolut. Also, das sehe ich genau gleich wie du. Du hast die Frage gestellt, was würde man machen, wenn man dort wäre? Und ich glaube, du hast zum Beispiel Mamdani angesprochen. Er ist für mich ein Paradebeispiel für so Politiker jetzt von genau dieser Zeit, weil er so einen tiefen Grad von Überzeugtheit ausstrahlt. Und das meine ich mit Entschlossenheit. Ich glaube, es ist Zeit, wo ja, Leute extrem überzeugt sind von Sachen und die Leute werden dann gehört. Und ich finde das schon eine interessante Frage jetzt, wenn man es auf die Schweiz bezieht, weil nichts an der Schweiz, an unserem institutionellen System läuft darauf aus, dass wir die überzeugtesten Leute in diesen Positionen haben, wo sie nachher etwas zu sagen haben, zum Beispiel oder insbesondere im Bundesrat. Ich finde, wenn man jetzt schaut, wer sind jetzt die Schweizer Akteure gewesen in dem Zolldeal oder wie man es auch immer nennen will, dann finde ich das schon recht sprechend. Das sind so Big Guys aus der Wirtschaft gewesen, wo selbstbewusst genug sind, um zum Bundesrat zu gehen oder zum SECO und zu sagen, hey, wir könnten das vielleicht reissen.
Mhm. Aber würdest du nicht einen gewissen Unterschied sehen zwischen Alfred Gantner, der jetzt die Goldbarren unter anderem mitnimmt und jetzt zum Beispiel mit einem Mamdani, der ja jetzt sogar im Weissen Haus war und
auch neben Trump.
Und ja, das ist, da können wir noch darüber diskutieren. Es ist ein irritierendes Treffen. Aber siehst du dort keinen Unterschied in der Handlungsrichtung? Oder anders gefragt, ist es nicht sehr wichtig, wie man in diesem Oval Office handelt? Also man muss nicht nur entschlossen sein, sondern auch das Richtige machen.
Natürlich, ja, mega. Okay. Also mein Punkt ist mehr, ich finde die Haltung auffällig, dass es Leute jetzt gibt, die sich zu Wort melden oder die Leute, die man sieht, hört oder liest, das sind hey, Alpha-Leute. Also selbst jetzt in dem Zolldossier die Leute, die am lautesten kritisiert haben. Wer hat man da so ungefähr gehört? Der Nick Hayek zum Beispiel, Chef von der Swatch. Der hat das ja sehr kritisch gesehen, hat das auch sofort kritisiert, hat auch den Mut gehabt, am Tag nachdem oder kurz nachdem der Trump initial angekündigt hat, eine Uhr lancieren, die 39% Uhr. Der Elia zeigt sich jetzt mega stolz.
Ah, du hast sie sogar.
Okay. Ich bin ein totales Marketing-Opfer.
Okay.
Nein, aber ich meine, ich finde das irgendwie, also das ist ja ein Move. Es ist eine Aktion. Ich glaube, es gibt Leute, die eher agieren und es gibt Schweiz, die reagiert.
Mhm. Elia, wie siehst du das eigentlich?
Ich wäre mir nicht so sicher, ob die Leute, die jetzt aus von der Schweiz her gehandelt haben, ob das tatsächlich Alpha-Tierli sind. Also ob die aus einer eigenen tiefen Überzeugung heraus, dass da jetzt eine Lösung braucht, gehandelt haben. Ich glaube, es hat sehr viel mit Partikularinteressen zu tun. Ich glaube nicht an die Idee, dass so grosse Weltkonzerne irgendetwas machen, aus einer grossen persönlichen Überzeugung oder weil sie das fürs Land machen wollen, sondern die machen das für ihre Shareholder, die machen das für ihre eigenen Boni. Das kann man jetzt kritisch sehen. Ich finde das nicht einmal so schlimm. Die haben ihr Interesse, die setzen die durch. Und darum sind die dort an. Ich verstehe das. Dort, wo ich es dann von Anfang kritisch finde, ist, wie trittst du tatsächlich auf? Und ist der Auftritt im Interesse ihrem eigenen und dann auch im Interesse der Schweiz? Also eben, wenn man dann, sie haben alle die gleiche, fast alle die gleiche rote Krawatte angehabt, sie bringen die Goldbarren. Und für mich ist der Auftritt von Soran Mamdani gerade ein gegenteiliges Beispiel gewesen, wie man das machen kann. Und Lula da Silva, der brasilianische Präsident, hat gesagt, nur wer sich selber respektiert, wird respektiert.
Ich glaube aber, die Leute, egal ob wir das jetzt wirklich absolut beschämend gefunden haben, wenn die dort mit einem Goldparade tanzen, was ich gefunden habe, das ist wirklich beschämend gewesen. Ich glaube, sie respektieren sich aber selber. Ich glaube, worauf ich raus will, ist so die innere Haltung, das innere Selbstbewusstsein. Ich gehe absolut mit dir einig, dass ganz sicher Partikularinteressen im Spiel waren. Ich glaube nicht, die machen das aus Selbstlosigkeit. Trotzdem braucht es extrem viel Selbstüberzeugung oder Überzeugung und Entschlossenheit an sich, um überhaupt den Schritt machen und in die Aktion gehen. Das ist etwas, wo die Schweiz als Land tatsächlich, wenn man schaut, wer regiert das Land, auf das sind wir nicht ausgelegt. Auf das ist unser Bundesrat nicht ausgelegt und darum hat es mich nicht wahnsinnig überrascht, dass das jetzt das so passiert ist.
Das ist eigentlich noch ein interessanter Punkt, den du machst, dass die Schweiz nicht darauf ausgelegt ist. Ist die Schweiz nicht darauf ausgelegt, als Ganzes, oder nicht vor allem unser politisches System? Also es ist ja eigentlich bezeichnend, dass man am Schluss plötzlich ein paar Milliardäre hat, die dort Goldbarren verteilen. Und am Schluss steht der SVP, der Bundesrat her, Guy Parmelin, Und hat es zwar eingefädelt, am Schluss des Tages ist es eigentlich vor allem der Freddy Gantner und natürlich die Staatssekretärin Budliger, die das zusammen vorantrieben. Aber eigentlich ist es zeigt es eine gewisse Schwäche von der institutionellen Politik und eine sehr starke Privatwirtschaft. Und die Frage, die ja der hier aufkommt, und die ist jetzt verschiedentlich auch diskutiert worden, ob es überhaupt etwas Neues ist. Also es gibt die, die sagen, ja, das ist etwas Neues, dass die dort vorne herstehen. Ganz viele gefunden haben, wie zum Beispiel der Milo Rau im Essay in der Media-Zeitung oder Sascha Zala in einem Interview, ein Historiker, der gesagt hat, ja, das ist eigentlich ein bisschen das, was die Schweiz schon immer hat gemacht.
Also ich glaube nicht, dass es neu ist. Nein, es gibt ja x Beispiele in der Geschichte. Aber da kann man sich ja fragen, wieso ist es denn eigentlich nicht neu? Und ich finde, was oft bei der Kritik hier dann sehr schnell kommt, ist so das Geschäftli machen, das ist die DNA von der Schweiz. Und irgendwie jetzt in dem Fall finde ich schon, das würde bedeuten, das Geschäftli machen wäre exklusiv schweizerisch auch, jetzt mit den USA zusammen. Und das ist es ja absolut nicht. Also die halbe Welt hat irgendwie Unternehmer probiert zu mobilisieren, dass sie können vielleicht jemanden kennen, wo dann jemanden kennt, der irgendwie näher bei dem Präsident wäre. Es ist einfach nicht ein Schweizer Weg jetzt gewesen, wo wir gegangen sind. Das ist das Erschreckende daran, dass es sich normalisiert, dass wir alle, also dass die ganze Welt, Trump, sein Prinzip, oder es ist wahrscheinlich kein Prinzip, aber so die Art von Politik machen, nämlich nicht Politik machen, sondern Business machen, übernimmt.
Ich habe das Gefühl, jetzt ist einfach sehr schmal, wo wir das sehr, sehr, sehr offen sehen, weil es auf der öffentlichen Bühne stattfindet. Und natürlich Geschäfte machen. Konzerne machen Geschäfte, das ist das, was sie machen. Und ich glaube, etwas, was mich stört in dieser extrem polarisierten Reaktion. Interessanterweise, ich habe jetzt in den letzten paar Tagen relativ oft internationale Medien gelesen und die reagieren viel gnädiger auf das. Ich glaube, genau wegen dem, was Angelika gesagt hat, es haben alle so reagiert. Das ist nicht jetzt etwas, was die Schweiz exklusiv gemacht hat. Was ich noch vielleicht ergänzen oder was ich interessant finde, ist schon auch jetzt in der Reaktion auf das, oder? Die Unternehmen sind dort hin mit einem ganz bestimmten Versprechen. Sie wollen das Geld dort investieren. Es ist nicht die Schweiz, die investiert. Es sind die Unternehmen. Das ist etwas, was mich in der Reaktion immer stört. So, nein, nicht die Schweiz investiert. Es sind die Unternehmen. Und die machen das aus ihrem eigenen Interesse. Was nachher folgt oder was politisch darauf folgt und die Bedingungen, die man jetzt so ausgehandelt hat in diesem Joint Statement, ich finde eben nicht, dass man das Primat von der Politik verraten hat, weil das werden referendumsfähige Entscheide sein. Wir werden am Schluss über diese Sachen können abstimmen. Und darum hat mich jetzt auch die Reaktion haben mich oft ein bisschen gestört, weil sie rhetorisch extrem eskalierend gewesen sind. Ja, Unterwerfungsvertrag, wir gehen jetzt da einen Pakt mit dem Teufel ein. Am Schluss können wir, Schweizer Volk, entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ich bin mir im Fall nicht so sicher, ob sie da nicht am Schluss ob ihnen das nicht auf die Füße geht. Weil ich glaube, das mit diesen Goldbarren,
ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders, insofern, dass ich glaube, ob Politik zu sagen hat oder private Unternehmen, das ist wahrscheinlich nicht schwarz-weiß. Das ist immer ein gewisser Aushandlungsprozess. Und was ich neu in dieser ganzen Verhandlung sehe, ist, dass ich glaube, die Schweiz hat bis jetzt natürlich immer auf ihre grossen Konzerne gehört und ist auch immer mit den Banken, mit grossen Verhandlungsdelegationen auf Reisen gegangen. Das ist alles nicht neu. Aber was mich doch neu dünkt, ist, dass sich der Kompromiss hat verschoben. Also es ist nicht mehr, Politik hat das Zepter in der Hand und lässt auf die Interessen der Unternehmen, sondern es ist der Alfred Gantner und Frau Budliger, Staatssekretärin, die per Du offenbar einfach nonstop über das Handy miteinander diskutieren sind und den Deal vorantreiben. Und dort glaube ich schon, dass die Politik sich so eine gewisse Hoheit hat abgegeben. Und das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch die Symbolik. Also, ich habe am Anfang gesagt, ist es denn nicht so, dass eigentlich jede Handlung am Schluss eines von diesen drei grossen Weltprojekten, sage ich jetzt mal, oder eine von diesen drei politischen Stossrichtungen sanktioniert? Die Symbolik ist auch sehr problematisch aus ihrer Sicht, dass es zeigt, der Trump kann das machen, wir gehen her, wir schenken ihm Rolex-Uhren, wir schenken ihm Goldbarren. Und die Frage ist das dann wirklich Schweiz, USA? Oder Oder wird da die Schweiz nicht fast ein bisschen Teil von der, sagen wir jetzt mal, so ein bisschen von dem plutokratischen System, wo sich einfach reiche Leute gegenseitig Sachen beschenken und Politik machen? Natürlich kann man sagen, am Schluss des Tages wird es zu Parlament gehen und so weiter, aber es sind Sachen eingefädelt worden, die ich zumindest von Symbolik her auch sehr problematisch finde.
Also mir geht das genau gleich. Ich finde das auch problematisch. Und ich würde die Frage, wird man da Teil von einem System, wo in Richtung Plutokratie geht, mit Ja beantworten. Ja, zusammen mit dem Rest der Welt. Also ich glaube einfach, es sind nicht exklusiv wir, die das so machen. Und wenn der Alfred Kantner mit der Frau Staatssekretärin da telefoniert, dann fühlen die ja ganz offensichtlich ein Machtvakuum.
Was es in der Schweiz schon ein bisschen immer gegeben in der Aussenpolitik.
Was es immer gibt. Weil der Bundesrat nicht darauf ausgelegt ist, um überhaupt Aussenpolitik zu machen. Ich frage mich immer, wieso das ist das so verwundert. Aber wie soll es denn anders sein? Also wir müssten jetzt mit dem Bundesrat Machtpolitik machen, also mit einem Gremium, wo ja nicht einmal aus Leuten besteht, wo extrem machtwillig sind. Unser Bundesrat besteht nicht aus den machthungrigsten 7 Leuten, die in Bern in dem Parlament sitzen. Nein, im Gegenteil. Er besteht aus den Leuten, die vielleicht ein bisschen überdurchschnittliche Parlamentarier oder innen gewesen sind, aber auch nicht zu überdurchschnittlich.
Du hast noch etwas, was ich sagen, Elia, vorher.
Ich habe mir eine Frage für die Runde. Also, wenn wir jetzt annehmen, dass die Welt so ist, wie sie ist und die neuen Bedingungen herrschen, ich meine, die Europäische Union hat ja de facto das Gleiche gemacht, oder? Also, die haben auf einen Golfplatz eingeladen. Die haben es ein bisschen schneller angekriegt, als wir. Ganz viele andere Länder, die das auch machen. Meine Frage ist, wenn denn die Welt so aussieht, wie sie jetzt aussieht, was ist die Alternative? Weil man kann sich ja deren nicht verweigern. Man kann schon sagen, ja, wir finden das alles ganz blöd und doof. Aber am Ende vom Tag, die 39% Zölle tun weh. Ich habe es auch noch niemand gehört, der gesagt hat, ja, das behalten wir halt die Zölle und dann muss man dann die Folgen auch abfedern. Das kostet viel Geld. Wir befinden uns in einer Zeit, wo das Geld eher knapp ist oder wo zumindest gesagt wird, das Geld ist knapp. Wo man viele auch progressive Projekte hat, Klimaschutz, bessere Bedingungen für Eltern etc. etc. Das kostet alles und ich glaube, Politik ist am Schluss auch immer ein Setzen von Prioritäten. Und das ist das, was ich mich jetzt den letzten Tagen gefragt habe. Ja, ist das denn der richtige Ort für Widerstand? Ich finde Widerstand wichtig und ich verstehe auch den Wunsch. Darum habe ich die Ura, die Aktion vom Hayek genial gefunden. Das Zeichen vom Widerstand zeigen wir, möchte das auch mit einem gewissen Humor. Und gleichzeitig ist das jetzt die Aufgabe der Schweiz, wo so hart getroffen worden ist von diesen Zöllen, zeigen wir sind das Land, wo das eben anders macht, wo da ausschert. Und ich habe keine souveräne oder abschliessende Antwort auf das. Ich finde das extrem schwierig.
Mhm. Aber weißt, ist es nicht am Schluss ein bisschen ein Kompromiss? Also, Angelika, du hast gesagt, alle machen das. Das kann man natürlich so sehen, die EU hat auch verhandelt und so weiter. Aber ich glaube, Realpolitik ist ja immer ein gewisser Kompromiss zwischen gewissen Haltungen oder Werten, die man hat, und einer gewissen Realpolitik, wo man sich muss irgendwie drinnen bewegen. Und es ist ja nicht immer alles schwarz-weiss, dass man sagt, ja, ich gehe mit wehenden Fahnen unter, weil ich für Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Oder ich spiele einfach ein nihilistisches Pokerplay. Ich tue einfach quasi meine Interessen maximieren. Es gibt ja einen gewissen Kompromiss, den man eingehen kann. Und dort würde ich schon einen gewissen Unterschied sehen zwischen das, was die Schweiz und das, was die EU gemacht hat. Dass die Schweiz halt dort sehr weit ist gegangen. Man hätte ja die Goldbarren, also im Übrigen, können schenken, ohne ein Foto zu machen und das irgendwie online zu stellen. Während dort zumindest in der EU von der Leyen ist hergestanden und hat das versuchen zu verhandeln.
Darf ich vielleicht noch schnell auf die Frage von dieser Symbolik eingehen? Der Anthony Scaramucci, das ist so ein amerikanischer Wall Street Banker und ich lasse seinen Podcast sehr gerne. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr lustig. Er ist ein konservativer Republikaner. Er ist in der letzten Legislatur 11 Tage lang der Medienminister, also der Öffentlichkeitsbeauftragte von Donald Trump. Nach 11 Tagen ist er dann entlassen worden. Er sagt im Nachhinein, das war der grösste Fehler von seinem Leben gewesen. Und er hat mal etwas Interessantes gesagt im Interview mit der NZZ. Hat er gefunden, ja, wenn man ihm Donald Trump begegnet, der Donald Trump sagt wie ein Producer von einer Reality-TV-Show. Und wenn wir ihm begegnen, müssen wir immer schauen, dass man Co-Producer ist. Wenn man sich zu fest anbiedert, wenn man sich zu fest immer unterwirft, dann ist man noch Teil von dieser Reality-Show und man wird untergehen, weil er wird das ausnutzen, er wird eine gute Show daraus machen. Wenn man Co-Producer ist, und das hat Soran Mamdani gemacht, als er bei ihm war, Bedingungen mitbestimmt, die Inszenierung mitbestimmt, dann kann man auch die Symbolik mitsteuern. Und ich glaube, das ist das, was der Schweizer Unternehmer, die da waren, so misslungen ist. Die sind dort hin, haben sich an den anderen Unternehmer orientiert, haben vielleicht sogar noch mit dem Gianni Infantino geredet, dem FIFA-Präsident, der einen Friedenspreis erfindet, um ihm Donald Trump entgegenzukommen. Du wirst überfahren. Der Donald Trump.
Das ist eben gleich eine Unterwerfung, eigentlich. Ein bisschen. Das, was du vorher hast gesagt hast, das findest du überspitzt.
Jetzt muss ich meine These zurücknehmen. Ich hätte dann natürlich ein bisschen Devil's Advocate spielen.
Ja,
aber ich glaube, der Punkt ist, dort dazwischen gibt es wie ein relativ grosses Spektrum. Darum das Beispiel vom Anfang mit der Blattgold überzogenen Rüebli-Torte. Das kostet nichts im Realwert. Aber es ist doch ein Symbol. Und meine Goldbarre, das ist einfach Korruption. Friedenspreis, das ist einfach Korruption. Und ich habe Soran Mamdani super gefunden. Habt ihr es gesehen?
Ja, ja.
Ja, ja.
Ich meine, das ist genial. Er geht dort hin. Der Trump ist total verliebt. Er ist Co-Producer, sind beides Entertainer. Die haben eine gute Zeit miteinander. Und das haben die Schweizer Unternehmer nicht angebracht. Und ich glaube, das ist das, was Soran Mamdani ihm ist gelungen, dort hinzugehen. Es ist nicht eskaliert. Er hat bekommen, was er will. So sieht es zumindest aus im Moment. Und es ist gutes Fernsehen. Es ist eine gute Show. Und Schweizer Unternehmen sind auch nur peinlich.
Mhm. Ich muss sagen, ich habe das am Anfang gar nicht mitgeschnitten, dass du gesagt hast, du wirst mit Blattgold überzogene Rüebli-Torte mitnehmen. Das, ich muss das irgendwie, glaube ich, setzen lassen. Das ist ja... Hast du das schon prozessiert?
Nein, ich habe gedacht, ich komme dir am Schluss vom Gespräch dort noch eins drauf.
Gut, ja, ich bin froh, wenn ich bin gerade überfordert, ja. Was vielleicht für den Vorschlag spricht, so die Leute überfahren, ja.
Mhm. Aber vielleicht, um den Bogen noch zu machen, am Anfang und zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn man jetzt sagt, ja, Politik ist immer ein gewisser Kompromiss zwischen Ideal und halt dem, was man machen kann. Und man gleich sieht, ja, es gibt verschiedene politische Ausrichtungen, also der Trump mit dem Autoritarismus, den er nicht nur in seinem Land, sondern auch in anderen Ländern durchsetzt, indem er sich zum Beispiel in Großbritannien oder in Deutschland versucht, über Medien und so weiter einzusetzen. Auf der anderen Seite der Wirtschaftsliberalismus, den wir in den letzten 40 Jahren hatten, wo die Schweiz sehr stark dafür steht. Und vielleicht der dritte Pol, das, was der Biden hat versucht in seiner Präsidentschaft oder der Mamdani. Wenn man jetzt sagt, ja gut, es gibt nicht eine reine Politik, also man kann nicht mit wehenden Fahnen untergehen, aber es gibt gewisse Kompromisse, die man machen kann. Das, was vielleicht der Mamdani hat gesagt, ist daher und zu sagen, wir haben eine Krise von Mietinnen, von Lebensmittelkosten und so weiter und so fort. Aber ich bin genug pragmatisch, um dorthin zu gehen, wenn mich der Trump prüft, aber ist daher und du, sehr charmant kann man sagen, meine Positionen vertreten. Und dort noch einmal auf das, was du hast gesagt, Angelika, du hast gesagt, ich mache es auch. Aber ist das wirklich so, mache es auch? Oder gibt es nicht auf der Welt gewisse Leute, die versuchen, den Kompromiss mehr in ihre Richtung zu ziehen, also versuchen, aus dieser Realpolitik heraus gleich gewisse Alternativen aufzubauen?
Also ja, natürlich gibt es das. Ich finde es einfach ein bisschen naiv, zum glauben, dass die Schweiz fähig wäre, um das zu machen, weil ich wie nicht sehe, wie sie überhaupt das könnte institutionell. Also man müsste halt einfach mächtige Leute haben im Land und unser Land ist permanent darauf ausgelegt, um jede Macht zu brechen. Ausser vielleicht in der Wirtschaft, aber in der Politik. Ja, ich glaube, das wäre wünschenswert. Ich finde es einfach nicht sehr realistisch. Ausser der Elia geht natürlich jetzt, Elia vom Bundesrat.
Ich hätte noch eine Idee, aber bitte, sag du zuerst Elia.
Aber der Roger Federer, vielleicht auch einer.
Ihn habe ich auch mal gedacht, ja.
Aber der sagt nie jemand. Wer wäre noch gut?
Ja, mir fällt niemand mehr.
Granit Xhaka. Fußballspieler, der Captain der Schweizer Nazi, der sagt immer, was er denkt.
Ich würde darum nicht unbedingt sagen, dass die Schweiz keine Handhabe hat. Also das ist vielleicht doch ein bisschen mein Wirtschaftsblick. Aber ich glaube, die Schweiz ist ja politisch ein absolutes Lichtgewicht und ökonomisch eine Grossmacht, kann man sagen. Und dort gibt es ja ganz viele verschiedene Ansatzpunkte, wo ich glaube, wo die Schweiz schon einen Beitrag leisten könnte. Ich nehme jetzt ein Beispiel, jetzt war gerade in Nairobi, in Kenia, eine UNO-Steuerkonvention gewesen, also Länder, die zusammen sagen, ja, der Steuerwettbewerb der letzten 30 Jahre kann nicht mehr so weitergehen, wir müssen irgendwie nicht alle Steuersätze anpassen oder auf das gleiche Niveau, aber wir brauchen eine gewisse Kooperation. Das ist etwas, was die Schweiz, natürlich macht man mit, aber man versucht es ein bisschen zu unterlaufen. Genau das gleiche wie bei der OECD-Steuer, die man hatte, wo man auch am Schluss hat versucht zu unterlaufen. Also wir haben ganz viele Beispiele, auch in der Klimapolitik könnte die Schweiz viel, viel mehr machen als Land, wo Geld hat. Und ich glaube, dort ist es manchmal für mich, aus meiner Sicht manchmal ein bisschen ein Verstecken. Also man tut so ein bisschen wie, wir sind ganz klein, wir können eigentlich nichts machen, aber eigentlich sind wir auf der Weltbühne mit Grosskonzernen wie Nestlé, UBS und so weiter eigentlich eine Grossmacht.
Absolut. Also ich finde es interessant, was du sagst mit dieser wirtschaftlichen Grossmacht. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt würde jemanden suchen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben in der Schweiz, wer könnte so, ich sage jetzt einmal, Raubtierstrategie gegenüber Donald Trump verfolgen? Dann bin ich sofort auf dieser wirtschaftlichen Schiene. Ich habe mir dann überlegt, die Nationalbank wäre vielleicht noch irgendwie mächtig oder so. Aber man ist ja dann relativ schnell auch wieder beim Problem, was ist jetzt Politik und was ist Wirtschaft. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine Möglichkeit oder hättest du so eine Raubtierstrategie aus der Wirtschaft irgendwo gesehen?
Ich glaube nicht, ich hätte nicht eine Raubtierstrategie. Ich glaube, aus meiner Sicht sind wir im Moment in einer Welt, wo man sich entscheiden muss, ein bisschen zwischen den nationalen Interessen entscheiden. Also, man hat irgendwie den Zolldeal, wo man muss sagen, ja gut, nehmen wir jetzt den her oder versuchen wir den zu verhandeln. Und für mich sind mehr so die Projekte, die eben so ein bisschen, sagen wir jetzt, so ein bisschen auf eine progressivere Welt im weitesten Sinn. Das kann von ganz linken bis sehr liberalen, sozialen Projekten gehen. Also, das frage ich mich so ein bisschen, wie kann man diese Sachen vorantreiben? Und dort habe ich das Gefühl, dort hat die Schweiz tatsächlich auf dem diplomatischen Parkett ist sie eigentlich ein Raubtier.
aber Yves, ist sie das nicht schon immer gewesen?
Ich glaube, ein Raubtier im Sinn von ein Schwergewicht. So, ich sage nicht, ist sie ein Raubtier, also sie versucht, andere zu überfahren. Das natürlich vielleicht teilweise auch.
Also ich kann das nur aus der internationalen Klimapolitik beurteilen, oder? Wo die Schweiz einen sehr opportunistischen Standpunkt einnimmt, indem sie zwar sagt, wir sind bei denen dabei, die ganz, ganz viel machen und auf dem internationalen Parkett präsentieren wir uns auch so, aber wenn es darum geht, selber etwas zu machen, beschränkt man sich immer sehr stark auf die Minimalvariante. Übrigens auch das Schweizer Volk, oder? Das finde ich immer schwierig, wenn man das sagt, ja, die Schweizer Politik macht das. Natürlich, das
wird abgesegnet.
Am Schluss, das ist das, was ich vorher sagen wollte, und darum bin ich auch dafür, für eine rhetorische Abrüstung in dieser Diskussion am Schluss entscheidet in der Schweiz der Schweizer Bürger, die Schweizer Bürgerin. Und die stützt bisher die Politik. Ich glaube, es gibt so wie zwei gegenläufige Tendenzen. Also einerseits gibt es den Wunsch, dass sich die Schweiz grösser präsentiert, mehr Einfluss nimmt. Gleichzeitig bin ich mir gesagt gar nicht so sicher, wie gross denn der Einfluss tatsächlich ist. Ich kenne das ein bisschen von diesen internationalen Klimakonferenzen, die ich schon besucht habe. Und wenn man dann mit diesen Leuten redet, die Schweiz hat eine extrem kleine Delegation jeweils vor Ort, wenn man mit diesen internationalen Verhandlern redet, die haben keine Ahnung, wer die Schweiz ist, wie die Schweizer Klimapolitik aussieht, wie die Schweizer Position aussieht. Ich glaube, tatsächlich in der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, das, was zählt, sind das, was die 3-4 ganz grossen Mächte zu sagen haben. Und an dem muss man sich irgendwie orientieren. Und wie sich die Schweiz in dieser Spannungslage kann bewegen, ich weiß es nicht. Ich finde es eine extrem schwierige Frage. Ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort oder eine eindeutige Strategie, die würde funktionieren.
Also ich bin sehr pessimistisch, dass irgendetwas anderes tatsächlich möglich wäre, wie das, was wir jetzt machen, nämlich irgendwie sich durchlavieren. Ich sehe auch das, was du, Yves, sagst mit dieser progressiven Politik, zum Beispiel im Klimaschutz. Ich glaube, natürlich stimmt das inhaltlich. Ich glaube, wo ich nicht einig bin mit dir, ist, dass es dann nicht aus eigenem, aus nationalem Interesse wäre. Also, ich war in den USA für eine Reportage und habe einmal mit einem Republikaner geredet, nicht Mager, aber Republikaner, und der hat gesagt, der Moment, wo er tatsächlich mit der Trump-Administration abgeschlossen hätte, sei gewesen, wo der Trump USAID eingestellt hat, also die US-Entwicklungszusammenarbeit. Und zwar aus ganzem US-Interesse, weil er gesagt hat, überall dort, wo sich jetzt USAID zurückzieht, dort geht China rein. Hm. Und USAID ist tatsächlich, also es ist im Kalten Krieg gegründet worden, habe ich dann nachher nachgeschaut. Es ist ein Projekt gewesen, kann man sagen, gegen Armut und für ganz vieles. Aber es ist absolut die Interessenspolitik von der USA gewesen.
Übrigens eine sehr empfehlenswerte Reportage von der Angelika Hardegger zum Nachlesen. Wirklich ein grossartiger Text. Ich glaube auch nicht, dass die Außenpolitik, die ich jetzt mir vorstellen würde, dass das Interesse der Schweiz tangieren. Im Gegenteil. Also ich glaube, die Schweiz ist heute ihre Position als kleiner Nationalstaat, wo sie vor dem Zerfall vom internationalen Recht, von internationalen Organisationen, das sieht man jetzt im Zollstreit, also von der Irrelevanz von der WTO, aber auch vor dem grundsätzlichen, sagen wir jetzt mal, Kollaps ist vielleicht ein bisschen das grosse Wort, aber von der Erosion, von der Stabilität von der Welt, das wird sehr wohl unsere eigenen Interessen tangieren. Und darum verstehe ich auch nie ganz die Politik, wo man immer das Gefühl hat, ja, wir können nichts dazu beitragen und wir versuchen uns einfach durchzuwurschteln und am Schluss kommt es wie ein Bumerang zurück. Und diese Diskussion, die fände ich interessant.
Aber was müsste denn die Schweiz machen oder was würdest du erwarten jetzt konkret?
Vielleicht müssen wir da eine weitere Sendung.
Darf ich noch schnell ein, die Produzentin schaut, das ist schon ganz böse, aber ja, ich muss unbedingt noch eine Beobachtung mit euch teilen. Und zwar hat Guy Parmelin einen sehr, sehr lustigen Satz gesagt. Letzte Woche im Interview mit der Sonntagszeitung ist er gefragt worden, ob er denn eigentlich den Art of the Deal nicht so richtig verstanden hat. Also ob quasi...
Also das Buch von Donald Trump, muss
genau,
man sagen.
Genau, das Buch, ja. Bekannte Buch von Donald Trump, weil die Unternehmen haben ihm Goldbarren geschenkt und der Bundesrat hat ja nichts desgleichen gemacht. Und dann hat Guy Parmelin gesagt, er spiele kein Golf, das sei wahrscheinlich ein Handicap, aber das ist das Leben. Und dann hat Bloomberg seinen Artikel mit dem Satz geändert und ich finde auf Englisch so viel besser. «I don't play golf, that's perhaps my handicap, but that's life.» Und ich finde das so unglaublich lustig, weil es ist sehr poetisch, weil Handicap ist schon ein Golfbegriff. Also wenn man ein Handicap hat, dann spielt man Golf. Und wahrscheinlich hat Guy Parmelin, der mittlerweile sehr gut Deutsch redet, hat wahrscheinlich gesagt, etwas direkt aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, wo man ja sehr oft sagt, wir haben «oui, c'est la vie». Und er hat dann daraus gemacht, aber so ist das Leben. Und das ist so unglaublich und so eine unglaubliche Schwere über auf Deutsch. Ich habe es so lustig gefunden. Ich glaube, ich tätowiere mir das irgendwie auf den Oberschenkel oder so.
Ich würde sagen, mit dieser Anekdote beenden wir den Podcast. Wir haben noch ganz viele Fragen, die nicht beantwortet wurden. In diesem Podcast werden wir in den nächsten Wochen werden wir die übernehmen. Ja, das war die erste Folge von Neue Republik Podcast. Gute Frage, der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben Angelika Hardegger, der Elia Blühle und ich, der Yves Wegelin. Produziert ist der Podcast worden von der Vivienne Kuster. Eingangs erwähnt, könnt ihr den Podcast abonnieren auf Apple, Spotify oder wo ihr eure Podcasts schon abonniert. Und wir sind natürlich sehr froh, wenn ihr euren Freunden, Familie und Bekannten unseren Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr eine Meinung habt zum Thema oder zum Podcast, könnt ihr uns sehr gerne ein Mail schreiben auf audio@republik.ch oder gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht an 079 507 60 59. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ich hast du jetzt vorher versprochen, dass man all die offenen Fragen in der nächsten Woche beantwortet. Ich steige in dem Moment aus.
Ja, so echt. Ja, es ist nicht einfach, so ein Podcast.